Das ist der Medizintalk am Donnerstagabend. Ich bin Christoph Grabner. Freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir möchten unsere Beine vorzeigen. Gerade jetzt im Sommer laufen viele Frauen mit kurzen Röcken und die Männer mit kurzen Hosen rum. So manch einer traut sich das aber oft gar nicht mehr. Grund sind unschöne Besenreißer oder auch Krampfadern. Und genau darüber sprechen wir heute. Mein Gast ist der Chefarzt der Gefäßchirurgie am Klinikum Traunstein, Dr. Volker Kichle. Erstmal ganz herzlich willkommen.
Grüß Gott, Herr Grabner.
Bevor wir erklären, welche Probleme es mit Krampfadern überhaupt geben kann, sollten wir vielleicht einfach mal erklären, um was handelt es sich denn bei Krampfadern überhaupt?
Dazu muss man ein bisschen ausholen und zwar sich ein bisschen zunächst klar machen, wie der venöse Blutfluss am Bein überhaupt ist. Also wir haben ja am Bein und überhaupt am Körper zunächst mal Arterien, Schlagadern, die in dem Fall das Bein versorgen, ernähren. Und wir haben andererseits Venen, die das verbrauchte und sauerstoffarme Blut dann zum Herzen zurückführen. Das heißt, die Venen haben den undankbaren Job, dass sie am Bein praktisch bergauf den Blutstrom leiten müssen. Und das ist, wenn man so will, schon eine Schwachstelle beim aufrecht gehenden Menschen. Die Venen haben im Inneren Klappen, die den Blutstrom praktisch bergauf dirigieren, um das Blut dann letztlich zum Herzen zurückzuführen. Das ist eine ganz wichtige Einrichtung. Man kann am Bein nun, und das ist nun auch sehr wichtig zum Verständnis der Krampfadern, tiefe Venen und oberflächliche Venen unterscheiden. Wenn wir von Krampfadern sprechen, dann sprechen wir eigentlich immer von den oberflächlichen Venen, die im Fettgewebe lokalisiert sind, die also direkt unter der Haut verlaufen und die genauso wie die tiefen Venen normalerweise das Blut eben vom Knöchel praktisch in Richtung Herz leiten. Es gibt bei diesen oberflächlichen Venen nun eine ganz wichtige Hauptvene, die sogenannte große Stammvene, die vom Knöchel bis in die Leiste führt. Diese große Stammvene ist deshalb wichtig, weil sie ganz, ganz häufig praktisch zur Krampfader wird und von der wird jetzt im Folgenden sicherlich noch öfters die Rede sein. Also die große Stammvene führt normalerweise ebenso wie die anderen Venen das Blut eben in Richtung Herzen und beim Krampfaderpatienten ist es nun häufig so, dass diese Stammvene praktisch erschlafft, degeneriert, dass diese Stammvene nun nicht mehr die richtige Blutstromrichtung herstellt. Das heißt, das Blut fließt dann nicht Richtung Herz in dieser Stammvene, sondern das Blut versackt nach unten hin, quasi wie in einer Pfütze. Und das ist das Problem bei den Krampfadern. Ausgehend von der Stammvene ist es dann so, dass sich die von der Stammvene abzweigenden Venen ebenfalls erweitern und wir haben im Prinzip dann die Situation, dass mehrere Venen am Bein unschön wie ein Sack erweitert sind und das ist dann das Bild, was wir als Krampfaderleiden bezeichnen.
Sie haben gesagt, die Stammvene erschlafft irgendwann mal. Woran liegt das?
Man muss leider sagen, ganz endgültig geklärt ist das nicht. Es ist sicherlich eine Vererbung, die eine Rolle spielt. Man muss sich vor Augen halten, dass bei einer Varizenerkrankung der Eltern eine Chance von 75% besteht, dass auch dann das entsprechende Kind Krampfadern bekommt. Aber man weiß eigentlich gar nicht ganz genau, was denn vererbt wird. Vermutlich ist es so, dass eine Art von Entzündungsbereitschaft vererbt wird und dass unbemerkt Entzündungen im Bereich dieser Stammvene ablaufen, die dazu führen, dass die Stammvene praktisch erschlafft, dass die Stammvene mehr oder weniger zu einem weiten Sack wird und dass die Venenklappen, die normalerweise ja den Blutstrom zum Herzen in der Stammvene dirigieren, dass diese Venenklappen dann nicht mehr funktionieren.
Wenn man von Krampfadern spricht, haben Sie gesagt, wir Menschen haben den großen Nachteil, dass das Blut von ganz unten nach ganz oben gepumpt werden muss. Haben praktisch dann Tiere keine Krampfadern?
Bei Tieren ist es nicht bekannt, das ist richtig, ja. Also das ist eine Erkrankung des aufrecht gehenden Menschen, ja. Das ist also das große Problem, dass diese Schwachstelle der Transport eben gegen die Schwerkraft praktisch schwierig ist. Und natürlich gibt es bestimmte Einrichtungen des Körpers, wie zum Beispiel auch die sogenannte Wadenpumpe, die das Blut eben aus dem Bein rauspresst, also beim Gehen, bei Bewegungen wird quasi das Blut nach oben gepresst. Das alles funktioniert schon, aber es hat eben bestimmte Schwachstellen und diese Erkrankung dann wird letztlich als Krampfaderleiden dann bezeichnet.
Ganz interessant ist ja, glaube ich, auch die Erklärung des Wortes Krampfadern. Kommt es von Krämpfen oder hat es einen anderen Hintergrund?
Es wird oft behauptet, dass es mit Krämpfen zu tun hat und manche Patienten haben tatsächlich auch Krämpfe. Allerdings ist das eine völlig andere Entstehung. Das Wort Krampfadern kommt aus dem Mittelhochdeutschen von der sogenannten Krummader. Also es ist eine Beschreibung, dass die Ader krumm verläuft und da ist das Wort Krampfader draus geworden. Hat also mit Krämpfen eigentlich nichts zu tun.
Ich habe in der Anmoderation schon die sogenannten Besenreißer angesprochen. Was ist denn der Unterschied zu den Krampfadern?
Bei Besenreißern handelt es sich um kleinste Hautvenenerweiterungen. Das bedeutet, dass ursprünglich sehr kleine Hautvenen sich auf etwa 1 Millimeter erweitern. Und jeder kennt ja dieses Bild, dass insbesondere am seitlichen Oberschenkel so blaue oder rote Besenreißer da auftreten. Das sind eigentlich keine Krampfadern. Das hat auch nicht zwingend etwas mit dieser erwähnten Stammvene zu tun, sondern das ist eigentlich eine auch ungeklärte Erweiterung dieser kleinsten Hautvenen, die aber eigentlich nur ein kosmetisches Problem darstellt.
Jetzt haben wir schon ein bisschen was über das Thema Krampfadern gehört. Jetzt wissen wir, okay, es schaut nicht gut aus. Sind Krampfadern aber auch gefährlich?
Das kosmetische Problem ist das eine und es gibt sicherlich keinen Patienten, der sagt, es gefällt einem. Aber es sind in der Tat verschiedene Probleme mit den Krampfadern verbunden. Zum einen muss man sich vorstellen, dass Krampfadern zu einer Krampfaderblutung führen können. Das ist etwas, was den Patienten oft äußerst beunruhigt. Also eine Krampfaderblutung ist wirklich für den Betroffenen was relativ Schreckliches. Es kann sein, dass Krampfadern sich entzünden, dann sehr schmerzhaft sein können. Es kann davon auch eine tiefe Thrombose ausgehen. Und das Wichtigste ist, dass über einen längeren Verlauf der Stau, der sich ja in dem Bein des Krampfaderträgers befindet, dazu führt, dass im Prinzip letztendlich Hautveränderungen entstehen. Man muss sich so vorstellen, dass ja das Blut nicht ordentlich aus dem Bein rausfließt. Es staut sich also im Bein, es steht im Bein. Das kann im leichten Fall dazu führen, dass das Bein sogenannte Ödeme hat, also eindrückbare Wasseransammlungen. Aber über einen längeren Zeitraum kann das Ganze dazu führen, dass die Haut sich verändert, dass die Haut braun wird, dass die Haut derb, ledrig wird und im schlimmsten Fall dann sogar aufbricht. Und dann haben wir das Schlimmste, was passieren kann, nämlich das sogenannte offene Bein. Was neben dem offenen Bein auch noch sein kann, ist, dass durch diesen Stau und durch diese Schwäche des oberflächlichen Venensystems, über das wir ja sprechen, letztendlich über einen längeren Zeitraum auch das tiefe Venensystem überlastet wird. Das tiefe Venensystem ist ja primär gesund und in Ordnung, aber dadurch, dass das oberflächliche Venensystem praktisch erweitert ist und eben seine Aufgabe, nämlich den Bluttransport zum Herzen, nicht richtig ausübt, wird das tiefe Venensystem überlastet und wir haben in bestimmten Fällen über einen längeren Zeitraum auch dann eine Schwäche des tiefen Venensystems zu erwarten. Und das ist eine Situation, die dann nicht mehr entsprechend therapierbar ist. Das sind Patienten, die dann ausschließlich mit einem dauerhaften Strumpf zu versorgen sind. Und dann kommt unter Umständen auch eine Beseitigung der Krampfadern zu spät.
Das hört sich alles sehr dramatisch an. Ich hoffe, das sind dann wirklich die Ausnahmefälle.
Ausnahmefälle eigentlich nicht. Es kommt also durchaus häufig vor, dass wir Hautveränderungen behandeln müssen. Die Hautveränderungen fangen ja diskret an mit, wie gesagt, Braunverfärbung der Haut, mit auch manchmal Ekzemen, Entzündungen der Haut, insbesondere am innenseitigen Unterschenkel. es ist etwas, was durchaus häufig vorkommt und was schon eben auf eine fortgeschrittene und wirklich behandlungsbedürftige Krampfadererkrankung hinweist.
Im Laufe der Vorbereitung auf diese Sendung bin ich auf die Begriffe primäre und sekundäre Krampfadern gestoßen. Was handelt es sich dabei, beziehungsweise was ist da der Unterschied?
Das, was wir jetzt alles besprochen haben, ist die primäre Krampfaderbildung, die primäre Varikose. Primär heißt also, es geht irgendwann los, das kann auch im jungen Alter sein, beim 20-Jährigen. Die sekundäre Varikose, die sekundäre Krampfaderbildung entsteht dann, wenn wir eine Verstopfung des Tiefenvenensystems haben. Eine Verstopfung des tiefen Venensystems entsteht durch eine tiefe Venenthrombose, die aus irgendeinem Grund vorkommen kann. Ja, zum Beispiel bei Bettlägerigkeit oder einer längeren Gipsbehandlung oder ähnlichem hat man das ja häufig, dass also eine tiefe Venenthrombose entsteht. Und selbst wenn die tiefe Venenthrombose behandelt wird und entsprechend behandelt wird, kann es sein, dass Verstopfungen in den tiefen Venen bleiben. Also die tiefe Vene praktisch nicht mehr arbeitet, sodass das Blut dann im Wesentlichen über die Oberfläche fließen muss. Und das Bild, was wir dann sehen, ist ähnlich wie bei einer Krampfaderbildung. Es fließt das Blut über die Oberfläche, aber das sind eben nicht mehr die primären Krampfadern, sondern das ist quasi der Umgehungskreislauf, die Umgehungsbahn für die verstopfte Tiefe.
Man kann wahrscheinlich nicht so ohne weiteres in die Tiefe blicken. Wie diagnostiziert man so etwas?
Die entscheidende Diagnostik bei den Krampfadern ist zunächst die Befragung des Patienten und die Betastung des Beines. Aber ganz, ganz wichtig und wirklich absolut entscheidend ist heutzutage die Ultraschalluntersuchung. Das ist eine Ultraschalluntersuchung mit Farbkodierung. Das heißt, man sieht im Ultraschall zum einen die Venen in ihrer Größe und in der Art und Weise, wie sie erweitert sind, zum anderen aber vor allen Dingen die Blutflussrichtung. Und wir hatten ja schon erwähnt, dass der Blutfluss in den Krampfadern eben nicht, wie es eigentlich sein soll, in Richtung Herz gerichtet ist, sondern dass die Krampfader dadurch ja gekennzeichnet ist, dass der Blutfluss beim stehenden Patienten fälschlicherweise in Richtung Fuß geht. Und das kann man im Ultraschall sehr, sehr gut erkennen und man kann das Ausmaß der Krampfaderbildung im Bereich der Stammvene ganz genau darstellen, sodass die Ultraschalluntersuchung durch einen erfahrenen Untersucher das absolut entscheidend ist, am besten durch einen Gefäßchirurgen.
Jetzt haben wir schon einiges über das Thema Krampfadern erfahren. Auch was passieren kann alles. Ist denn eine Behandlung immer zwingend notwendig?
Nein. Es gibt für die Behandlung im Endeffekt zwei Situationen. Die eine Situation ist die, dass man eine konservative Behandlung macht, also im Grunde genommen sich dafür entscheidet, die Krampfadern nicht zu beseitigen, nicht zu operieren und auch sonst quasi auf andere Weise nicht zu beseitigen. Und das Hauptthema der konservativen Therapie ist im Prinzip die Kompression. Also man kann in bestimmten Situationen eben sagen, okay, wir machen nur eine Kompression. Das bedeutet, der Patient muss dann eine Kompressionswickelung oder einen Kompressionsstrumpf anwenden. Zusätzlich andere Maßnahmen beachten, die wichtig sind, wie etwa Bewegung. Dann würde man praktisch zunächst einmal eben diese konservative Schiene gehen und eine eventuelle Operation hinausschieben. Allerdings ist es so, dass nur, sagen wir mal, ein geringer Teil der Patienten für diese konservative Therapie geeignet ist. Man muss sich eben anhand des Ultraschalls ein Bild machen, wie ausgeprägt die Krampfadern sind. Man wird jetzt bei ganz frühen Stadien, ohne Beschwerden, ohne Hautveränderungen, würde man sich unter Umständen für ein konservatives Vorgehen entscheiden oder bei etwa sehr alten Patienten, weil man dann natürlich die Spätveränderungen eigentlich nicht mehr zu befürchten hat. Ansonsten muss man aber sagen, dass in sehr vielen Fällen, ob jetzt Beschwerden oder nicht bestehen, einfach aus prognostischen Gründen, um eben diese Spätfolgen und diese unangenehmen Folgen der Krampfadererkrankung zu vermeiden, letztendlich die Beseitigung der Krampfadern das Entscheidende ist, die auf mehrere Art und Weise möglich ist.
welche Möglichkeiten es zur Beseitigung dieser Krampfadern gibt. Das besprechen wir im Laufe dieser Sendung noch. Bevor man eine Krampfader bekommt oder bevor man Krampfadern bekommt, ist vermutlich mal wichtig, dass man vielleicht auch selber etwas tut, um so etwas zu vermeiden. Gibt es denn Möglichkeiten, wie ich Krampfadern vermeiden kann?
Es gibt Möglichkeiten. Zunächst ist es natürlich so, man muss wissen, inwieweit man für die Krampfadervererbung praktisch ein Kandidat ist. Das heißt, wenn jetzt ein Elternteil oder gar beide Elternteile Krampfadern hatten, dann wird es mit großer Wahrscheinlichkeit schon so sein, dass man im Laufe des Lebens Krampfadern entwickelt. Das kann man allerdings hinauszögern. Wichtig ist, sich sehr viel zu bewegen, regelmäßig zu bewegen. Bestimmte Sportarten sind sinnvoll, wie eben Gehen, wie auch von mir aus Golf spielen, wie Schwimmen. Bestimmte Sportarten, die sind auch nicht zu empfehlen, etwa Kraftsportarten. Ja, durch die Kraftsportarten wird eher eine Krampfaderbildung begünstigt. Und man sollte sehr viel Stehendes und sehr viel Inaktivität meiden. Man sollte möglichst auch Übergewicht vermeiden, dann kann man in gewisser Weise die Krampfaderbildung hinauszögern.
Wenn Sie jetzt davon sprechen, dass man sich viel bewegen soll, jetzt gibt es ja Menschen, so wie ich zum Beispiel auch, ich sitze den ganzen Tag am Schreibtisch, 8 Stunden, und da bewege ich mich relativ wenig. Haben Sie da vielleicht den einen oder anderen Tipp?
Ja, man sollte zumindest dann die Unterschenkel bewegen, das heißt die sogenannte Wadenmuskelpumpe bewegen. Das ist eigentlich relativ einfach. Man kann also den Fuß von eben auf und ab bewegen und das geht auch im Sitzen. Das ist ähnlich, wie wenn Sie auch im Flugzeug oder im Zug sitzen. Auch da können Sie solche etwas leichten Bewegungen im Sprunggelenk machen. Das sind so kleine Maßnahmen, die man schon tun sollte oder eben zwischendurch mal kurz herumgehen. Trotzdem muss man natürlich sagen, wenn man jetzt erblich vorbelastet ist, wird man selbst allenfalls die Krampfaderbildung etwas hinauszögern können in aller Regel.
Welche Rolle spielt die Ernährung bei der Vorbeugung?
Es gibt keine spezielle Diät oder keinen speziellen Ernährungsplan, um eine Krampfaderbildung jetzt zu verhindern. Das Übergewicht spielt eine gewisse Rolle, allerdings bei der Krampfaderbildung gar nicht eine so starke Rolle, wie man gedacht hat. Sicherlich ist die Adipositas, also das Übergewicht, ein negativer Faktor, weil man sich dann auch weniger bewegt. Also die Bewegung steht ganz klar im Vordergrund und die Ernährung sicherlich gering.
Kann man was zum generellen Umgang mit seinem Körper sagen? Oftmals ist es ja so, dass gerade Raucher Risikopatienten sind, dass Menschen, die viel Alkohol trinken, Risikopatienten sind. Wie schaut's da aus?
Ja, beide haben Glück. Was die Krampfadern betrifft, spielt beides jetzt keine entscheidende Rolle. Man weiß, dass Schwangerschaften Krampfader begünstigen, das ist ganz klar erwiesen. Ein Teil der Schwangeren hat hinterher bleibende Krampfadern, beim Teil bilden sich die Krampfadern wieder zurück, das ist klar. Aber wie gesagt, Rauchen und Alkohol spielen jetzt keine entscheidende Rolle.
Wobei in der Schwangerschaft generell nicht geraucht und nichts getrunken werden soll, heißt ja. Ist es denn auch so, dass man eventuell mit Medikamenten vorbeugen kann?
Leider nein. Medikamente spielen bei der Krampfadervorbeugung und auch bei der Krampfaderbehandlung praktisch keine Rolle. Es gibt bestimmte Medikamente, die auch in den Apotheken erhältlich sind, die als Krampfadertabletten oder auch Krampfadersalben da verkauft werden. Allerdings muss man leider sagen, dass eine wissenschaftliche Wirkung bisher niemals nachgewiesen wurde. Es kann sein, dass die Salben kühlend wirken, was natürlich angenehm ist. Es gibt bestimmte Tabletten, die zumindest eine leichte Stauungsverminderung machen, das ja, aber sie können an der Krampfader selber medikamentös nichts ausrichten, auch nicht prophylaktisch.
Also zusammenfassend kann man sagen, das Beste zur Vorbeugung gegen Krampfadern ist eine sinnvolle Bewegung. Dankeschön erst einmal, Dr. Volker Kichler, er ist der Chefarzt der Gefäßchirurgie am Klinikum Traunstein. Im Medizintalk dreht sich heute alles um das Thema Krampfadern. Wie gefährlich sind sie und welche Behandlungsmethoden es gibt, das klären wir in der kommenden halben Stunde. Der Donnerstagabend auf der Bayernwelle, das ist der Medizintalk und ich bin Christoph Grabner. Unschön und bläulich schimmern sie unter unserer Haut hervor. Besenreißer und Krampfadern passen nun wirklich nicht in das Bild schöner Beine. Ob sie für die Schönheit einen medizinischen Eingriff wagen, das sollte wohl überlegt sein. Fakt ist aber, dass manchmal eine Behandlung einfach unerlässlich ist. Mein Gast ist heute der Chefarzt der Gefäßchirurgie am Klinikum Traunstein, Dr. Volker Kiechle. Herr Dr. Kiechle, wie gefährlich sind denn Krampfadern generell?
Ja, das Wort gefährlich ist vielleicht etwas zu weit gegriffen. Krampfadern sind eine chronische Erkrankung, die einerseits eben neben der kosmetischen Belastung Beschwerden machen können. Diverse Beschwerden wie Schwellungsneigung, wie Spannungsgefühl, wie Juckreiz, wie ziehende Schmerzen. Aber viele Krampfaderträger haben eben keine Beschwerden, dennoch über die Jahre ein Risiko, was letztendlich die Beinweichteile betrifft. Also man kann sagen, wenn man Krampfadern unbehandelt und im fortgeschrittenen Stadium längere Zeit hat, dann wird irgendwann ein Schaden der Haut eintreten, insbesondere am Unterschenkel innenseitig bis hin zum offenen Bein. Und daneben läuft man eben auch Gefahr, Entzündungen im Bereich der Krampfadern zu entwickeln. Man läuft Gefahr, eine Krampfaderblutung zu entwickeln und unter Umständen auch eine tiefe Beinvenenthrombose zu entwickeln.
Krampfadern sieht man ganz häufig bei älteren Menschen. Ist es ein typisches Leiden älterer Menschen oder können davon auch Jüngere betroffen sein?
Es gibt sehr viele junge Patienten, die bereits Krampfadern haben, also bereits 20, 25-Jährige. Man weiß aus statistischen Untersuchungen aber, dass das Alter ein Risikofaktor ist. Man geht davon aus, dass im Alter mit einer Gewebserschlaffung eben auch die oberflächlichen Venen, die insbesondere eben auch die oberflächliche Stammvene erschlafft und damit erweitert. Also das Alter spielt eine ganz wesentliche Rolle auch in der Entwicklung der Krampfadern. Dennoch gibt es eben insbesondere auf erblicher Basis etliche Patienten, die bereits im frühen Erwachsenenalter Krampfadern entwickeln.
Wenn ich jetzt den Verdacht habe, ich habe Krampfadern, ich leide daran, ich gehe zum Arzt, wie geht es dann weiter?
Zunächst muss dann eben festgestellt werden, ist die Stammvene betroffen, haben wir also eine manifeste Krampfaderbildung oder ist es nur eine von mir aus beginnende Krampfaderbildung oder sind nur möglicherweise unbedeutende Seitenäste betroffen oder eben gar nur Besenreißervenen vorhanden. Bei Nachweis einer fortgeschrittenen, also längerstreckigen Schwäche der sogenannten Stammvene ist die Prognose im weiteren Verlauf schlecht. Das heißt, Patienten, die eine fortgeschrittene Erkrankung dieser Stammvene haben, entwickeln die erwähnten Spätveränderungen sehr häufig, sodass dann aus prognostischen Gründen selbst ohne Beschwerden eine Beseitigung der Krampfadern indiziert sein kann.
Wie wichtig ist auch eine frühzeitige Behandlung? Kann ich mal Zeit lassen, bis ich zum Arzt gehe oder ist es gescheiter lieber sofort?
Also wenn Sie bei sich selbst Krampfadern bemerken, das können auch nur diskrete Äste, meistens am Unterschenkel sein, bläuliche Äste, dann sollte man im Prinzip sehr großzügig und sehr rasch eine Abklärung durchführen, einfach um auch für den weiteren Verlauf eine Ausgangsuntersuchung zu haben, um selbst zu wissen, was droht mir und was ist möglich. Man sollte diese Untersuchung eben durchaus frühzeitig machen und wie gesagt, der Ultraschall ist völlig harmlos, ist mehrfach auch wiederholbar ohne Probleme und wichtig ist, dass die entsprechende Erfahrung des Untersuchers vorliegt, also ein Venenspezialist oder eben ein gefäßerfahrener Arzt sollte das machen.
Es wird also festgestellt, okay, bei dem Patienten muss operiert werden, es geht einfach nicht anders. Welche Möglichkeiten gibt es denn?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Krampfadern operativ zu beseitigen. Das klassische und seit vielen Jahrzehnten, muss man sagen, gängige Verfahren ist, dass die betroffene Stammvene entfernt wird. Und die Stammvene läuft ja vom Innenknöchel bis in die Leiste, ist eine sehr lange Vene. Und wenn diese Stammvene sagen wir, zu 3/4 erkrankt ist, dann werden diese Betroffenen 3/4 der Stammvene entfernt. Das nennt man Stripping, weil diese Stammvene praktisch oben und unten abgetrennt wird durch einen Schnitt und dann herausgezogen wird mit einem entsprechenden Sondenmanöver. Zusätzlich werden dann die den Patienten oft ja viel mehr störenden Seitenäste noch entfernt. Und hierzu benötigt man nur ganz winzige Schnitte. Wir in Traunstein machen eigentlich gar keine Schnitte, sondern machen ganz kleine Stanzinzisionen mit einem kleinen Spezialinstrument und gehen dann mit einer Art Häkelnadel rein und ziehen die Seitenastvenen raus. Das hat den Vorteil, dass man durch die ganz geringe Größe des Zugangs im Grunde genommen gar keine Naht braucht, sondern dass diese minimale Inzision eigentlich nur verklebt werden muss. Aber wichtig ist eben, die erkrankte Stammvene zu entfernen, und zwar eben im Ausmaß der Erkrankung, das heißt nicht immer ganz, sondern je nach Erkrankungsstadium. Und dieses Verfahren nennt man eben das Stripping.
Ich als Laie sage dann, wenn die Vene rausgezogen wird, dann ist sie ja nicht mehr da und kann auch kein Blut mehr transportieren. Schadet das dem Körper nicht?
Nein, der Einwand und die Frage kommt häufig. Es ist ja so, dass das, was Sie entfernen, erkrankt ist und eigentlich seine Aufgabe nicht erfüllt. In dieser erkrankten Stammvene fließt das Blut ja bereits nicht mehr in der richtigen Richtung. Das heißt, die Vene ist erkrankt und sie lässt das Blut im Bein versacken. Das heißt, wenn Sie die Vene entfernen, dann haben Sie ja einen Vorteil, weil eben das Blut über die noch gesunden Venen dann korrekt zum Herzen zurückfließt und weil dieses Versacken praktisch nicht mehr passiert. Sie entfernen im Grunde genommen den Venenanteil, in dem das Blut versackt.
Sie haben jetzt diese Methode Stripping beschrieben, dass die Vene praktisch rausgezogen wird. Ist es schmerzhaft? Muss ich mich da als Patient auf Schmerzen einstellen? Das hört sich zumindest unangenehm an.
Es wird in aller Regel in Narkose durchgeführt. Es ist, muss man sagen, postoperativ, also nach dem Eingriff, sehr gering schmerzhaft. Der Patient wird gewickelt, er kriegt also am Ende des Eingriffs eine elastische Wickelung des gesamten Beines. Was passieren kann beim Stripping, und das ist eben der Einwand, den man gegen dieses Verfahren jetzt haben könnte, ist, dass durch das Herausziehen der Vene, die ja nur oben und unten abgetrennt wird, verschiedene Seitenäste abreißen können. Dadurch können Blutergüsse entstehen im Bereich des Venenverlaufs, also zum Beispiel an der Oberschenkelinnenseite oder an der Unterschenkelinnenseite. Diese Blutergüsse sind ein Grund, warum man eben nach diesem Stripping etwa 4 Wochen einen Strumpf tragen sollte, weil durch diesen Strumpf die Beseitigung und der Abtransport der Blutergüsse beschleunigt wird und die Schwellneigung des Beines deutlich reduziert wird. Aber man muss sagen, das Stripping hat eben den Nachteil, dass man in der Leiste meistens und weiter unten einen Schnitt braucht und dass man eben diese Blutergüsse fast immer hat, die zwar nicht schmerzhaft sind, aber die doch etliche Wochen bleiben können, bis sie dann weg sind.
Das Stripping ist die eine Methode. Welche Methoden gibt es noch?
Es gibt etwas neuere Verfahren, die die Vene nun nicht entfernen, sondern die Vene wird quasi verschweißt. Wir verwenden dazu die sogenannte Radiowelle. Das heißt, man führt in die erkrankte Vene eine Sonde ein, geht bis in die Leiste hoch, wo ja praktisch die Erkrankung beginnt in aller Regel. Und dann zieht man die Sonde zurück und gibt dabei letztlich Wärmeenergie ab. Und das führt dazu, dass diese Vene durch die abgegebene Wärmeenergie ja verschmort wird, kann man sagen. Und diese Vene verschmort, zerstört man dann in dem Ausmaß, wie sie vorher erkrankt war. Aber man entfernt sie im Prinzip nicht. Man lässt sie im Prinzip drin und es wird ein Narbenstrang draus, kann man sagen. Man hat den Vorteil, dass man zum einen in der Leiste keinen Schnitt braucht Und zum anderen hat man natürlich den Vorteil, dass man keine Blutergüsse bekommt, weil man ja die Vene eben nicht rauszieht, nicht strippt, sondern weil die Vene ja nur von innen mehr oder weniger verschweißt wird. Das ist etwas, was attraktiv ist an dem Verfahren, an diesem Radiofrequenzverfahren, wie man es nennt. Und deshalb ist es durchaus eine gute Alternative zum herkömmlichen Stripping.
Wenn man von Krampfadern spricht, da taucht auch immer wieder der Begriff der Verödungsbehandlung auf. Was muss man sich darunter genau vorstellen?
Die Verödungsbehandlung bezieht sich im Wesentlichen auf sehr kleine Venen. Das heißt, wenn ich jetzt Besenreißer-Krampfadern habe, also etwa 1 Millimeter große Hautvenenerweiterungen, dann kann man die sehr gut mit einem flüssigen Verödungsmittel praktisch wegspritzen. Wir machen das oft intraoperativ, wenn der Patient in Narkose ist, zusätzlich zum normalen Krampfader-Operationsvorgehen, dass man dann eben störende Besenreißer, die der Patient vorher eben als störend angegeben hat, wegspritzt sozusagen. Also die Verödung bezieht sich zunächst nur auf Besenreißer, auf kleine Venen. Man kann aber auch größere Venen veröden. Man kann also zum Beispiel, wenn jetzt nach einer Krampfaderoperation noch bestimmte Restvenen übrig sind, die auch mit Verödungsmittel behandeln, also muss die nicht unbedingt gleich operieren. Und es gibt sogar eben Verfahren, die auch die Verödung größerer Venen, also auch sogar der Stammvene zulassen. Dieses Verfahren hat sich jetzt bisher noch nicht in breiter Form durchgesetzt, weil die Ergebnisse etwas schlechter sind als die herkömmlichen Verfahren, also als das Stripping und als etwa die Radiowellenmethode.
Nach welchen Kriterien entscheiden Sie, welche Methode Sie anwenden?
Das entscheidet sozusagen das Gespräch mit dem Patienten. Es gibt Patienten, die sehr schnell an ihren Arbeitsplatz zurückkehren wollen und die auch nur möglichst kurz eine Kompressionsbehandlung durchführen wollen. Und für diese Patienten kommt dann diese sogenannte Radiowellenmethode in Frage, weil die Patienten eben keine Blutergüsse hinterher haben, eben keinen Leistenschnitt haben und deswegen auch die Strümpfe nicht die üblichen 4 oder 6 Wochen tragen, sondern eben nur 2 Wochen die Strümpfe tragen müssen. Das ist natürlich insgesamt etwas schonender. Und es gibt Untersuchungen, die ganz klar zeigen, dass quasi die Lebensqualität nach einer solchen Methode wie Radiowelle besser ist als nach dem Stripping, dass sich der Patient also schneller erholt und schneller in den ganz normalen Alltag zurückkehrt als nach der Stripping-Methode. Man muss dazu sagen, es gibt zur Radiowellenmethode eine gewisse alternative Methode. Das ist der Laser. Den wir hier in Traunstein jetzt nicht machen. Der Laser hat einen ähnlichen Stellenwert wie die Radiowellenmethode. Also auch durch den Laser wird die Stammvene von innen, also endovenös, wie man sagt, zerstört, verschmort, wie man das auch immer ausdrücken will. Der Laser hat kleine Nachteile gegenüber der Radiowelle, sodass wir die Radiowellenmethode bevorzugen.
Jetzt haben wir schon einiges über die Auswirkungen gehört. Unter anderem haben Sie gesagt, kann die Haut aufbrechen, können sich Geschwüre bilden. Was ist da zu tun? Wie schlimm ist es wirklich dann?
Das ist ein sehr ernsthaftes Problem. Und wir müssen leider eben Unterschenkelgeschwüre, die auf Krampfadern zurückzuführen sind, sehr häufig behandeln. Oft sind es Patienten, die über Monate und Jahre dieses Geschwür mehr oder weniger verwaltet haben. Und oft ist es so, dass es sehr schmerzhaft ist und dass verschiedene Wundauflagen, verschiedene Therapieformen ausprobiert wurden und dass es trotzdem entweder nicht auf Dauer oder überhaupt nicht zur Abheilung gekommen ist. Man kann allerdings ein krampfaderbedingtes Geschwür durchaus gut behandeln. Allerdings ist es eine längere stationäre Behandlung. Das heißt, der Patient muss sich auf einen unter Umständen mehrwöchigen stationären Aufenthalt einlassen. Und die häufigste Methode ist, dass dieses Geschwür in Narkose abgefräst wird, kann man sagen. Das nennt man Shaving-Therapie. Das heißt, es werden die minderwertigen Hautschichten eben weggefräst und man kann dann meistens sogar in der gleichen Sitzung eine Hautverpflanzung machen. Zusätzlich muss man natürlich die Ursache des Geschwürs beseitigen. Das heißt, man wird dann gleichzeitig oder in einer zweiten Operation die Krampfadern beseitigen müssen, weil sonst kann ja das Geschwür sehr leicht wieder aufbrechen. Diese Fräsmethode oder Shaving-Methode, wie man sie nennt, hat gute Ergebnisse und lässt eben die Geschwüre in einem hohen Prozentsatz von etwa 80% im Langzeitverlauf abheilen.
Sie haben gesagt 80%. Was ist, wenn das mit dem Shaving nicht klappt? Was machen wir dann?
Dann gibt es eine zweite Methode, die etwas eingreifender ist. Dann wird im Grunde genommen ein Teil der Haut des Unterschenkels, der veränderten Haut, die ja verdickt sein kann, entfernt. Das sind dann oft große Defekte, die entstehen. Dann muss man eben unter Umständen über einen längeren Zeitraum stationär mit bestimmten Wundauflagen, wir verwenden dort meistens Vakuumverbände, eine Heilung aus der Tiefe, aus der Ebene der Muskulatur herbeiführen und am Ende der Behandlung dann wieder mit einer Hautverpflanzung, wo eben Haut von der Oberschenkelaußenseite entnommen wird, mit Hilfe einer Hautverpflanzung diesen Defekt decken. Das sind zum Teil durchaus größere Eingriffe, die aber auch eine gute Erfolgsrate haben.
Gibt es auch Risiken, mit denen ich leben muss? Ich meine, ein Eingriff ist natürlich immer irgendwo risikobehaftet, das ist ganz klar, aber gibt es ansonsten noch Risiken?
Also die Krampfaderoperation hat insgesamt sehr, sehr geringe Risiken. Es kommt also ganz, ganz selten zu wirklich schweren Komplikationen. Was man nach der Operation manchmal hat, ist, dass bestimmte Hautbezirke durch das Herausziehen von Seitenästen vorübergehend taub sein können. Das kann passieren. Ich habe die Blutergüsse schon erwähnt, die in der Regel weggehen. Man kann nach der Operation vorübergehend eine gewisse Schwellneigung verspüren, die aber auch gut zu bekämpfen ist. Große Komplikationen und schwerwiegende Komplikationen sind wirklich Raritäten, wenn die Operation von erfahrenen Gefäßchirurgen durchgeführt wird.
Wie sieht die Nachbehandlung aus? Sie haben jetzt schon angesprochen, dass jemand, der an den Krampfadern operiert worden ist, auf alle Fälle mal eine Zeit lang einen Strumpf tragen muss. Gibt es so die Kardinalsfehler, die man im Nachhinein machen kann als Patient?
Ja, also man muss unterscheiden, wenn der Patient die Stripping-Methode hatte, empfehlen wir 4 bis 6 Wochen den Strumpf. Das heißt nicht Tag und Nacht, sondern wir sagen 10 Tage den Strumpf Tag und Nacht lassen und dann, wenn die Wunden weitgehend abgeheilt sind, reicht es, den Strumpf tagsüber zu tragen. Dann kann man den Strumpf nachts ausziehen. Der Fehler ist sicherlich dann, wenn man jetzt praktisch keinen Strumpf tragen würde, weil dann einfach die Erholungsphase zu lange dauern würde. Man kann nach einer solchen Stripping-Operation durchaus auch mit Lymphdrainagen noch zusätzlich dem Bein Gutes tun. Es ist eine sehr gute Methode, die wirklich das Bein weiter entstauen kann. Man muss dann im Gegensatz dazu eben die Radiowellenmethode setzen. Die Radiowellenmethode bedingt eine kürzere Phase der Kompression, eine schnellere Erholung der Patient ist dann meistens eben nach 2 Wochen wieder völlig wiederhergestellt. Man muss sagen, die Arbeitsunfähigkeit ist beim Stripping in der Regel etwas länger, 1 bis 2 Wochen, während eben der Patient nach einer Radiowellenoperation nach wenigen Tagen bereits wieder arbeiten kann.
Dann ist vielen wahrscheinlich die Stripping-Methode die liebere, wenn sie nicht so schnell wieder arbeiten müssen, könnte ich mir vorstellen. Wie ist es denn generell mit der Bezahlung? Werden Operationen an den Krampfadern von der Krankenkasse übernommen? Wir haben vorhin gehört, Besenreißer, das ist ja eigentlich eher eine rein kosmetische Geschichte. Ich könnte mir vorstellen, da zahlt die Krankenkasse eher nicht.
Ja, das ist eine wichtige Frage. Also das Stripping wird komplett übernommen. Bei der Radiowellenmethode oder auch der Lasermethode ist es so, dass bestimmte Kassen das übernehmen, dass wir aber zum Teil die Kosten der Radiofrequenzsonde extra erstatten müssen. Das heißt, der Patient kann dann möglicherweise zuzahlen müssen. Bei der Sklerosierung, das heißt der Besenreißerverödung, ist es in der Tat so, dass die Kassen das eben nicht übernehmen, weil es eine im Prinzip kosmetische Behandlung ist.
Können Krampfadern nach der Operation wiederkommen?
Im Prinzip ja. Es ist eben so, dass der Patient ja in der Regel eine genetische Grundlage für die Krampfadern hat. Und diese genetische Grundlage kann natürlich niemand wegoperieren. Man kann ungefähr sagen, dass etwa 10-25% der Operierten im Laufe ihres Lebens erneut mit Krampfadern zu tun haben. Man muss allerdings sagen, die Ausprägung der Krampfadern ist dann in der Regel eine geringere, weil ja bei der Erstoperation in aller Regel diese erkrankte Stammvene entweder entfernt oder eben zerstört wird. Und die Stammvene wächst natürlich nicht mehr nach. Das heißt, das Bild der erneuten Krampfadern ist ein geringeres, ein etwas harmloseres Bild. Krampfadern entstehen deshalb wieder, weil Venen im Laufe des Lebens, 5 bis 10 Jahre nach der Operation, die vorher gesund waren, sich natürlich aufgrund der genetischen Lage dann eben verändern können, krankhaft verändern können, also zu diesen eben Aussackungen führen können. Allerdings gibt es eben auch Krampfadern, die entstehen durch operationstaktische Fehler, möglicherweise durch Reste, die belassen wurden. Und es gibt auch eine Krampfader-Neuentstehung durch eine regelrechte Gefäßwucherung in der Leiste. Das hat man vor wenigen Jahren festgestellt. Das heißt, es kann sogar nach korrekt durchgeführter Operation aus dem Leistenbereich durch eine Art Gefäßneubildung zu erneuten Krampfadern kommen. Es heißt aber nicht, dass jede erneute Krampfaderbildung auch unbedingt wieder operiert werden muss.
Trotzdem die Frage, wenn Krampfadern wiederkommen, kann beliebig oft wieder operiert werden oder ist irgendwann einmal einfach dem Ganzen ein Riegel vorgeschoben?
Nein, also im Prinzip können Sie schon mehrfach die Krampfadern operieren. Sie müssen natürlich, wie auch bei der ersten Operation, eine gute Diagnostik mit dem Ultraschall machen. Sie müssen schauen, was ist das Problem, woher kommen die erneuten Krampfadern. Und dann ist es zumindest für den erfahrenen Operateur eben kein größeres Problem, eine Nachoperation zu machen. Allerdings muss man sagen, dass eine Nachoperation etwa in der Leiste schon durch einen erfahrenen Gefäßchirurgen gemacht werden sollte, weil da natürlich Vernarbungen sind und weil das operationstechnische Risiko etwas erhöht ist im Vergleich zur ersten Operation.
Und das war es auch schon wieder? Der Medizintalk für heute Abend, das Thema Krampfadern mehr als nur ein kosmetisches Problem. Dankeschön meinem Gast von heute, der Chefarzt der Gefäßchirurgie am Klinikum Traunstein, Dr. Volker Kichle. Wenn Sie die Sendung nochmal nachhören wollen, dann gehen Sie einfach ins Internet auf die Seite der Kliniken Südostbayern AG. Da finden Sie im Download-Bereich die gesamte Sendung noch einmal zum Anhören. Das war's, Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.